Cologne Connection, Japanisches Filmfestival, Frankfurt am Main.
Das war kurz der Jingle oder der Trailer eigentlich, der immer mit ganz viel Lichtshows inszeniert wird vor jedem Film. Svenja, wie fandst du es?
Den Trailer fand ich immer klasse. Nein, man muss dazu sagen, also Nippon Connection hat auch eine ganz eigene Optik. Das erkennt man an den Fanartikeln, Tassen, T-Shirts, Kochschürzen, was immer man sich da mitnehmen will. Das erkennt man aber eben auch auf der Website und an diesem Trailer, der da läuft. Und dieses Jahr war es ein Kätzchen, das durchs Meer taucht und mit Fischen spielt. Und es ist einfach so kawaii. Es ist immer so süß und grafisch so toll gemacht. Also dass mich allein der Trailer bezaubert. Und ich finde auch den Klang sehr schön. Also es passt einfach alles zusammen, was eine schöne Umschreibung von diesem Festival ist.
Das Programm ist knallpink. Du hast auch ein passendes T-Shirt an, auch in pink.
Ja, Blödsinn im Radio, sich passend anzuziehen. Ja. Aber
ein bisschen umschreiben. Genau, also wenn ich mal irgendwie an Festivals denke, die verschiedene Farben hätten, Nippon Connection wäre auf jeden Fall pink. So viel steht schon mal fest.
Keine Frage. Und ganz ehrlich, ich hasse pink eigentlich. Ich würde nie was Pinkes anziehen, wenn es nicht so untrennbar mit diesem wunderbaren... Oh, ich schwärme zu viel.
Ja,
irgendwas hat mir auch nicht gefallen. Also frag ruhig weiter.
Du bist ein Riesenfan. Ich hatte ja teilweise, als ich dieses Jahr da war, es war 25-jähriges Jubiläum, muss man vielleicht dazu sagen. Deswegen gab es auch sehr viele Retros. In Frankfurt gibt es ja auch das Filmmuseum am Main mit Kino unten drin. Da waren auch sehr, sehr viele Vorstellungen. Leider konnte ich nicht eine besuchen, weil alles ausverkauft war. Ich fand es richtig krass. Auch diesmal, also es war einfach unglaublich voll. Gut besucht, klar, gut fürs Festival, aber schade für uns, dieses schöne kleine Kino im Filmmuseum nicht genießen zu können. Ja, also es war ein fettes Programm zum 25-jährigen Jubiläum und ich kenne das Festival ja tatsächlich schon ein bisschen länger und ich kenne es halt auch noch am Bockenheimer Campus im Café Kotz, heißt das Studierendenhaus, mit Pupille, dem sozusagen dem AK von Frankfurt, also das Studierendenkino, die Pupille. Da habe ich auch schon sehr viele tolle Sachen gesehen. Ist so auch ein bisschen improvisiert, so bestuhlt. Ne? Es ist kein Hörsaal, sondern einfach nur ein Saal.
Also verglichen damit hast du recht. Da ist natürlich die Naxos-Halle und der Musanturm ein Hort der Hochkultur. Aber falls der eine oder die andere von unseren Hörern Opernhäuser gewohnt sind, Naxos schon ein bisschen improvisierter.
Improvisierter, klar, mit Molton-Stoff und alles. Du hörst halt natürlich, wenn du im Kino sitzt, was du gerade auch schon angesprochen hast, dein Drumrum, wie drumherum die Nudeln gegessen werden und das Eis verkauft und der Sake verköstigt.
Aber es macht auch irgendwie den Charme aus.
Natürlich.
Nach 25 Jahren und also einer Professionalisierung im guten Sinne. Die Organisation läuft im Großen und Ganzen tadellos, obwohl da wahnsinnig viel in wahnsinnig kurzer Zeit geboten wird. Und trotzdem hat es noch ein bisschen diesen alternativen Charme und wirkt immer noch so ein klein bisschen improvisiert und bietet einfach diese unglaubliche Vielfalt an japanischem Filmschaffen und an Kultur drumherum. Und deswegen ist auch für jeden Geschmack irgendwie was dabei.
Genau, und genau, was es ja auch vermitteln soll, ist genau neues japanisches Kino. Und zwar haben wir da auch verschiedene Schwerpunkte, also Spielfilm, Anime, ganz wichtig natürlich, Dokumentationen, Kurzfilme, habe ich auch ein paar gesehen dieses Jahr mal wieder. Finde ich auch immer total toll, was zum Beispiel die Tokyo University of Arts da so produziert. Das ist auch total visionär, finde ich manchmal. Also manchmal finde ich es wirklich cool, was junge Leute so so auf die Leinwand zaubern, wenn sie halt noch so einen ganz frischen Blick und wirklich so total innovativ da rangehen. Das finde ich super.
Gut. Kurzfilme ist ja sowieso in den meisten Ländern ein Hort der Innovation. Womit ich die jetzt nicht kleinreden will. Es ist nur immer so schwer, sich zu entscheiden und man kann einfach nicht alles sehen.
Ja, wenn ich jetzt so den Vergleich habe, ich meine, du und ich, wir gehen ja auch zu anderen Filmfestivals. Ne? Wenn ich hier im Saarbrücken bin, bei Max Ophüls, und da kommen dann halt deutschsprachige Filme aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, dann finde ich schon diese Kurzfilme, und die Studierenden müssen ja Kurzfilme produzieren, wenn das Studium schon sehr konform irgendwie so, ne? Die lernen dann ihr Handwerk, dann wenden sie das an und dann kommt halt ein Film raus, so, ja, ich sage jetzt nicht Standard, aber so wie du ihn so oder so ähnlich schon öfter gesehen hast. Und bei den japanischen Produktionen fand ich es doch immer total abgefahren, dass da wirklich was ganz Neues bei rumkam. Also das war irgendwie, als weiß ich nicht, ob die eine andere Herangehensweise haben an der Uni dort.
Jetzt hätte ich gerne Alex hier, der uns ab und zu mal vom Kurzfilmfestival aus, vom Trickfilmfestival aus Stuttgart berichtet, weil ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass man, also wenn es in Richtung Trickfilm geht, da auch nochmal innovativer sein kann. Aber ich habe keine Ahnung, da ich die diesjährigen Tokyo University of Arts Kurzfilme nicht gesehen habe, ob da überhaupt ein nennenswerter Anteil an Zeichen oder sonstigen Trickfilmen dabei war.
Da waren schon ein paar Sachen dabei, ja. Ich habe ja diese Reihe Obsessions gesehen. Das war auch das Motto des diesjährigen
Festivals. Ja, stimmt. Festivals. Das hat sich in dem einen oder anderen Film deutlich wiedergespiegelt.
Wollen wir uns mal einen O-Ton anhören? Wir haben ja ein paar, ich habe ja ein paar Sachen mitgebracht.
Gerne.
Das ist Regisseur Koga. Upsala. Oh je. Sorry dafür. Der hat den Film Birth of Kitaro gemacht, einen Anime, der mit 105 Minuten sehr viel Dämonen und Geister und auch ein bisschen Splatter aufgewartet hat. Aber es war ein Horrorfilm, basierend auf einem Manga, wie so viele der Filme, die wir gesehen haben. Und er erzählt gerade von den Werken von dem Autor oder dem Zeichner Shigeru Mizuki, der diese Mangas gezeichnet hat. Und da würde ich jetzt einfach mal ihm das Wort übergeben. Go Koga.
So, das ist ein その後もテレビシリーズになった作品もいくつか関わっていました。で、 今回のこの映画は水木先生の生誕 100周年を記念して作った映画です。で、水木先生の生きた 100年というのは日本の激動の 100年戦争があって、その後の経済成長から今また再び落ちていると。
Ich habe an einigen Werken von Mizuki gearbeitet, zum Beispiel an einer Kinderserie im Jahr 2008. Dieser Film hier wurde zum 100. Geburtstag von Mizuki gemacht. Wenn wir uns diese 100 Jahre ansehen, dann waren das sehr turbulente Zeiten. Es war Krieg, dann das wirtschaftliche Hoch danach und jetzt die Inflation. Mizuki war Zeuge all dessen. Dieser Film, ich hatte zufällig die Möglichkeit, ihn zu machen, über 100 Jahre japanische Geschichte. All die Entwicklungen. Da es ein Prequel ist, gibt es keine Geschichte des Autors. Wir hatten also alle Freiheiten. Im Film gibt es ja auch einen Charakter, der Mizuki heißt, wie der Autor des Mangas selbst. Für den Film habe ich viel recherchiert. Ich habe erfahren, dass er den Krieg mitgemacht hat. Er hat ihn überlebt und die Zeit danach. Aber er hat danach nicht wirklich sein Glück gefunden. Daher ist der Film vielleicht der Versuch, den Autor und sein Leben ein bisschen zu porträtieren.
なんで、だんだん勉強していくに水木先生というのはやっぱり戦争で大変な思いをされてきて、で戦後戦争終わって幸せになったかというとそうでもなかったと。で、そういう水木先生の人生を学んでいくうちに僕自身もまあ水木作品、水木作品のテーマがまあ表意して今回の作品を作るきっかけになったのかなと思っています。
Birth of Kitaro war das und der Regisseur heißt Koga, war zu Gast zusammen mit seinem Produzenten. Es waren ein paar Leute im Kino, die richtige Fans sind von dieser Serie Kitaro, die wir beide nicht kennen, glaube ich. Du auch nicht, oder?
Nee, ich kenne nur diesen komischen Jungen mit dem einen Auge und genau, diesem blonden Wuschelschopf und dann das Auge, das er extra immer mitnimmt und das irgendwie so die Wiedergeburt seines Vaters ist. Aber tiefer in die Geschichte bin ich nie eingestiegen.
Und die Serie ist wohl eine Kinderserie. Der Film jetzt war ab 16, also war eigentlich eher Erwachsene, Horror, Splatter. Und mit dem Wissen, da sagst du gerade, was er gerade erzählt hat über den Autor, siehst du den Film schon aus einer ganz anderen Perspektive?
Ja, also ich gehe ja meistens ins Kino und will möglichst wenig vorher über den Film wissen, manchmal ist das sehr gut. In dem Fall war es schade, weil dann hätte ich mich ein bisschen mehr auf diese Figur konzentriert. Mhm. Eben diesen Mizuki, der dem Zeichner nachempfunden ist und seine Geschichte erzählt. Ja. Aber mir ist auch so aufgefallen, dass er eben Kriegsheimkehrer sein muss, der seinen Ehrgeiz in dieses Dorf zu reisen und da, wie weit steigen wir jetzt in die Geschichte ein? Also er reist in dieses Dorf, weil er weiß, dass da ein Medikament hergestellt wird, das für die japanische Blutbank sehr wichtig ist, und er hofft, da mit dem zukünftigen Präsidenten arbeiten zu können. Und dieser Ehrgeiz, dahin zu reisen, der ist halt biografisch motiviert. Und dass das die Biografie des Autors ist, macht es natürlich nochmal eine Facette interessanter. Mhm. Ändert aber nichts dran, dass ich den Film optisch nicht so überzeugend fand im Kino. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es im Fernsehen funktioniert, aber auf der großen Leinwand waren die Bilder mir doch ein bisschen zu flächig und mit zu wenig Details.
Mhm. Ja, verstehe ich. Ich finde auch, der Film würde sich gut als Serie machen. Und auch da ist irgendwie alles offen. Also genau die Frage kam auch aus dem Publikum. Gibt es eine neue Serie? Hat die eine Person gefragt, denn ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Es gibt eine riesige Fangemeinde von Kitado und seinem Vater im Internet. Und das ist, was Go Koga darauf erwiderte. Ich kann Ihnen das erzählen, weil wir hier nicht in Japan sind, aber dieser Film hat offenbar einen Nerv getroffen. Damit hatte niemand von uns gerechnet. Daher müssen wir uns jetzt erstmal überlegen, was wir als nächstes machen. Tja, also es ist noch viel offen, was den Werdegang von Kitado und seinem Vater in dem Fall betrifft. Was ich jetzt ganz spannend fand und worauf ich nochmal eingehen wollte, weil er das auch erzählt hatte. Im Film wird ja Japan als Aggressor in einem Krieg und nicht als Opfer des Krieges dargestellt, was in japanischen Filmen nicht so häufig vorkommt. Dafür wurde die Nippon Connection sogar schon angefeindet, habe ich gehört, teilweise, weil diese Perspektive eingenommen wurde, teilweise die halt nicht so gerne gesehen wird, so ein bisschen selbstkritisch, ne? Das besitzt Seltenheitswert. Diejenigen, die den Krieg anzetteln, werden angeprangert im Film, als diejenigen, die sich daran bereichern, selbst aber nicht am Kriegsgeschehen teilnehmen und das Leben einfacher Leute zerstören. Und da kam eine Frage aus dem Publikum: Wie haben Sie es geschafft, so ehrlich zu sein, diese Perspektive einzunehmen? Und auch hier die Erwiderung von Go Koga. Zu den Kriegsszenen. Die basieren auf den Mangas, die Mizuki gezeichnet hat. Und dies wiederum basiert auf seinen eigenen Kriegserfahrungen. Diese Truppe gab es und er war Teil dieser Einheit. Sie wurden im Grunde in die USA geschickt, um Suizid zu begehen. Es gab ein Wort dafür, das es schön klingen lässt. Sie wurden in den Tod geschickt, um dann als Helden bejubelt zu werden, die für das Land gestorben sind. Aber es gab doch eine kleine Gruppe, die wider Erwarten überlebt hat. Das war denjenigen, die damals in den Machtpositionen saßen, gar nicht recht. Denn die Überlebenden könnten dieses Narrativ vom ruhmreichen Helden ja zerstören. Die Bevölkerung könnte den Glauben an die Rechtmäßigkeit und Sinnhaftigkeit des Krieges verlieren. Also wurden sie nochmal zurückgeschickt, um sicherzugehen, dass sie auch diesmal wirklich niemand überlebt. Das ist brutal. Diese Brutalität hat der Autor Mizuki jedoch selbst erlebt. Das basiert auf Fakten. All seine Wut und all seine Hilflosigkeit gegenüber der Feigheit der Kriegstreiber hat er in seinem Manga verarbeitet. Jo, so viel dazu. Birth of Kitado.
Nicht das erste und sicher nicht das letzte Mal, dass ein Krieg bzw. die Behandlung damit interessantes Kino hervorruft. Mhm.
Zu der Länge, genau, hat er auch noch eine kurze Anekdote. Dann können wir das Kapitel Kitado auch abschließen. Koga sagte, er hatte die Vorgabe 105 Minuten, was schon auch ziemlich lang ist für so einen Film, in dem so viel passiert. Und er hat eine Punktlandung gemacht mit 104 Minuten und 52 Sekunden. Mir ist irgendwie aufgefallen, dass die Filme sowieso alle ziemlich lang sind.
also böse Zungen sagen ja, dass japanische Filme nach dem Ende immer noch mal eine Viertelstunde dranhängen, wo dann eigentlich nichts Relevantes mehr passiert. Ich muss sagen, manchmal habe ich schon auch das Gefühl, dass das stimmt. Vielleicht muss man sich aber auch einfach an eine andere Art des Erzählens gewöhnen. Ja. Also, dass man oder viele in Japan das Gefühl haben, dass eine Geschichte nochmal einen extra Zusatzabschluss benötigt oder so. Aber es fällt mir auch jedes Mal auf, dass man meistens so 2 Stunden im Kino sitzt. Andererseits, wenn ich mir überlege, dass der Hollywood-typische Actionfilm inzwischen 2,5 bis 3 Stunden dauert, ja, scheint eine internationale Entwicklung zu sein, und man könnte vermuten, dass mit der Umstellung von 35mm Film auf Digitales einfach das Filmmaterial so billig geworden ist, dass die Leute diesbezüglich keine Beschränkungen mehr auf sich nehmen müssen. Ist aber auch nur so eine Vermutung.
Ist jetzt auch nicht so weit hergeholt. Du hast hier schon ein Bild aufgemacht mit Samurai in Time.
Ach so, ja, das den hatte ich auch schon bei unserer 35mm-Sendung erwähnt, weil als der Film begann oder kurz vorher sagten die Veranstalter, dass dieser Film schon einen Verleih hat. Und es ist ja immer schön, über Filme zu reden, die die Leute dann auch irgendwann mal gucken können. Und nicht nur für die streamen, gibt es ja einen breiteren Zugriff, aber ich finde es halt schön, Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Ich bin da ein bisschen oldschool, ich gebe es zu. Und dieser Samurai in Time ist halt ein kleiner Film im Sinne von Production Value. Die haben den mit wenig Geld gemacht, aber mit einer fantastischen Geschichte und mit einer ganz tollen Ausstattung, weil sie nämlich den Umstand genutzt haben. Es ist ein Film, der in den Sets von Samurai-Fernsehserien spielt, und entsprechend konnten sie natürlich auch die Toei-Sets in Kyoto genau dafür nutzen.
Ja. Das ist eine Komödie, ein Samurai reist, glaube ich, unfreiwillig in der Zeit und versteht es erst auch gar nicht, weil er eben in diesen benannten Sets landet, oder? Das ist so grob die Handlung.
Ja, genau. Also großer Kampf in der Shogun-Zeit, ein Shogun-treuer Samurai gegen einen anderen, und als sie ihre Schwerter heben, entsteht ein großes Gewitter, der Blitz schlägt ein und unser Held erwacht in einer Stadt. Also wundert sich erstmal nur, dass er in der Stadt ist, weil er doch vorher auf dem Feld stand. Aber dann wundert er sich immer mehr, weil die Leute, die da rumlaufen, die kommen ihm zwar von der Optik bekannt vor, aber die verhalten sich so komisch. Die wiederholen immer dasselbe, und ja, also der Zuschauer merkt dann irgendwann schnell, dass es sich um ein Filmset handelt und der hektische Mann vorne, der immer Action schreit, wohl der Regisseur sein muss. Und unser Held bleibt dann im Großen und Ganzen auf dem Set, denn als Samurai hat er vor allem kämpfen gelernt. Und diese Kampftechnik kann er als Stuntman wunderbar anwenden und tut das auch sehr erfolgreich, bis er von einem Samurai-Film-Superstar angefordert wird als würdiger Gegner für den nächsten Film. Und dann gibt es eine von mehreren wunderbaren Wendungen.
Also haltet die Augen offen. Wer kommt? Wahrscheinlich ins Kino, hast du gesagt.
Genau. Ja. Samurai in Time. Mhm. Ich werde im Zweifelsfall nochmal darauf hinweisen, wenn er dann wirklich anläuft.
Stimmt. In 35mm.
So viel zur Schleichwerbung.
Ach ja, komm, es ist eine Sendung bei RDL, da kann ich gegenseitig schon bewerben. Ja, was mir ein bisschen aufgefallen ist so in den letzten Jahren, dass die Nippon oder die Filme, die auf der Nippon gezeigt werden, die einen Anspruch haben, so ein bisschen einen groben Überblick zu geben über das japanische aktuelle Kino, viel mehr ältere Menschen so ein bisschen in den Fokus setzen, auch ältere Frauen oder weiblich gelesene Menschen. Also ich habe zum Beispiel einen Film gesehen, Route to Love, wo es um eine ältere Frau ging, die irgendwie hadert mit ihrer, oder die deren Ehe irgendwie am Auseinandergehen ist. Und es gab auch eine Doku, die, glaube ich, auch einen Preis gewonnen hat, die haben wir beide nicht gesehen, Being Kazue oder so, über eine Frau, die Lepra hat und auf so einer Insel lebt. Mhm. Das ist einer der Preisträger, habe ich vorhin gesehen, aber ja, haben wir beide wohl nicht gesehen.
Ja, der einzige Preisträger, den ich gesehen habe, war eben der Samurai in Time.
Der Samurai, ja, genau.
Ja, also Frauen im Fokus der Geschichten, auch ältere Frauen im Fokus der Geschichten ist natürlich immer ein interessantes Phänomen. Auf der anderen Seite gibt es auch immer sehr, 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 sehr viele Filme über Schüler und Schülerinnen, diese ganzen Coming-of-Age-Geschichten oder Kinderfilme. Und ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, wenn ich ganz unelegant überschwenke. Mach auf
Happy End.
Ach so, ja gut, meinetwegen, ich wäre noch einen Schritt weiter gegangen. Ja? Tote Elternteile und wäre jetzt bei der Katze, bei der Ghost Cat Anzu gelandet. Aber wir können auch gerne noch das Happy End dazwischen schieben.
Ja, schieben wir doch das Happy End dazwischen, weil zur Ghost Cat und zu Worlds Apart habe ich nämlich auch Rothöne. Dann können wir da gleich noch ein bisschen ausschweifender drüber reden. Also ich fand Happy End einen der besten Filme, ich habe nicht viele Filme gesehen dieses Mal, ehrlich gesagt, weil ich irgendwie auch andere Sachen zu tun hatte, aber ich fand es einen der besten Filme, den ich jetzt gesehen habe, dieses Jahr auf der Nippon Connection.
Es war auch einer, der mir sehr gut gefallen hat. Nicht typischer Schülerfilm, weil er eben so ein kleines bisschen in der Zukunft spielt und weil er einen sehr diversen Cast hatte. Ja. Also ich hatte es vorher noch mit jemandem auf dem Festival mit jemandem davon, dass in den japanischen Filmen anscheinend nur Japaner sind. Ganz so monochrom, ganz so eintönig ist das Bild nicht. Also mal ganz davon abgesehen, dass es einige Menschen aus Korea gibt, oder mit koreanischen Wurzeln, die in Japan wohnen, ist Japan auch, also nimmt Flüchtlinge auf, auch wenn es sie nicht gut behandelt. Ja. Und in diesem Happy End gab es in der Schulklasse tatsächlich einige Menschen mit nicht-japanischem Hintergrund und zwar auch sehr bunt gemischt, also nicht nur asiatisch, sondern auch afrikanisch und europäisch aussehende Menschen, die in dieser Schulklasse dabei waren. Und das fand ich wirklich bemerkenswert.
Das sieht man nicht oft. Wir gucken jedes Jahr auf den Nippon viele japanische Filme und ich finde auch, der stach sehr hervor irgendwie so durch diesen Fakt, dass das eben nicht nur bio-japanische Leute sozusagen.
Und es wurde natürlich auch sehr thematisiert. Es ging in dem Film eben mit diesem leichten Science-Fiction-Touch auch um Überwachung. Eine Überwachung, die, glaube ich, in China fast schon Realität ist, aber hier in einer japanischen Schule eingeführt wird, nachdem es ein paar Schülerstreiche gab, werden halt überall Kameras aufgehängt und automatisch registriert, wenn jemand Firlefanz macht, und dann kriegt das Strafpunkte und irgendwann einen Brief an die Eltern. Und es geht natürlich auch um Rassismus, um strukturellen Rassismus und um Schüler, die sich dann gegen dieses System auflehnen. Ja. Und das war in dieser Hinsicht bemerkenswert, aber der Film war auch gut gemacht.
Ja, ich war auch sehr positiv überrascht tatsächlich. Und ich habe auch mal gehört, dass viele dieser Menschen auch das war Thema im Film, überhaupt kein Wahlrecht haben, obwohl sie in Japan geboren und aufgewachsen sind. Auch Menschen mit koreanischen Wurzeln dürfen bis heute irgendwie nicht wählen und das sind gar nicht mal so wenige. Und also, ja genau, wie du sagst, es war Thema autoritäre Regierung, Überwachung, Rassismus und ja, dieses angepasste Verhalten, was von den Schülerinnen und Schülern da verlangt wurde, wo die einfach nur jung sein wollten und einfach ab und zu mal eine Party feiern. So, ne?
Aber ich stelle gerade fest, wie immer im Rückblick, dass ich von diesem Regisseur von Neo Sora schon eine Dokumentation gesehen habe über die Ainu, also die Ureinwohner Japans, die ja ähnlich marginalisiert und diskriminiert wurden wie die amerikanischen Indigenen, also nordamerikanischen Indigenen oder wie die Grönländer in Grönland oder wie
oder die Sami in Nordeuropa oder
uns fallen viele Beispiele
die Indigenen in Australien. Also wie Indigene überall auf der Welt behandelt wurden, werden die Ainu auch behandelt.
Und der Regisseur ist in New York geboren und lebt in New York und in Tokio. Also er hat auch einen gewissermaßen externen Blick auf Japan und das ist sicher eine der Ursachen, warum man diesen ungewöhnlichen Blickwinkel wählen kann.
Denke ich mir auch, ja. Ja, also haltet die Augen offen. Wir wissen noch nicht, ob er ins Kino kommt. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ja,
vielleicht irgendwann auf Arte.
Auf Arte, genau, sage ich immer auch. Haltet die Augen offen. Arte oder Mubi war auch so eine typische Plattform dafür. Ja, Worlds Apart hatten wir hier noch. Da habe ich auch ein paar O-Töne und die kann ich hier mal reinschmeißen. Genau, einer der wenigen Filme von einer weiblich gelesenen Person gedreht.
原作の漫画が、11巻出ていて、まあ、読んだ時にすごくあのいろいろな子どもの世代と大人の世代と世代が違うのになんかいろいろな関係性を結ぶ姿とかあの言葉の選び方とかがすごく面白いあのすごく面白いというか素敵だったのでぜひあの監督しませんかって言われた時にぜひやらせてくださいと。
Also auch Worlds Apart basiert auf einem Manga und davon gibt es insgesamt 11. Dann geht es um Menschen verschiedener Generationen und ihre Beziehung zueinander. Ich wurde gefragt, sagt die Regisseurin Natsuki Sata, ob ich diese Serie verfilmen wolle. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, 2,5 Stunden mal wieder. Geht es um ein Mädchen, die ihre Eltern verloren hat und dann mit ihrer Tante klarkommen muss und wie Menschen, obwohl sie die gleiche Sprache sprechen, sich nicht verstehen oder verschiedene Perspektiven haben auf einen und denselben Fakt, dass Personen gestorben sind zum Beispiel. Oder.
Und obwohl es sehr viele Filme gibt, in denen obwohl es sehr viele Filme gab, in denen es eben um Kinder geht, die ihre Eltern verloren haben oder auch Eltern, die ihre Kinder verloren haben, fand ich das einen sehr bemerkenswerten Blickwinkel. Also die Tante, die wirklich, also die tote Schwester nicht ausstehen konnte und sich trotzdem um die Nichte kümmert und immer versucht, das Mädchen als eigenständigen Menschen und nicht als Anhängsel von dieser nicht so geschätzten Schwester zu sehen und ihr sehr viel Raum gibt, auch ihre eigene Rolle in dieser neuen Familienkonstellation zu finden.
Nochmal ein kurzer O-Ton von Natsuki Sata.
Also, Yamashita-san, Eiga no Script を書き始めた時というか、がまだ原作が最後まであの完結していなくて、で、まあ、まずそれはどうなるんですかっていうのを、まあ、山下さんと最初にあの相談というかあの打ち合わせをした時に伺ったら。
ehrlich zu sein, als wir den Film drehten, hatte der Originalmanga noch kein Ende. Da habe ich die Autorin Tomoko Yamashita gefragt, ob wie er endet. Und sie entgegnete, das überlasse ich dir. Ich bin ein Fan ihrer Arbeit und konnte so den Charakteren meine eigene Note verleihen. Ich hatte also einige Freiheiten.
Yamashita-san ga eiga to manga wa chigau mono da っていうふうに考えていただいていたので、まあ、とはいえ私はすごく漫画が好きだったので、まあ、そこの間で作りました。
Da die Kollegen hier nebendran schon in den Startlöchern stehen für ihren Beitrag, würde ich sagen, guck noch kurz auf Ghost Cat Anzu und machen dann einen Strich, oder? Was waren deine Highlights?
Oh, nee, ich fange jetzt nicht mit meinen ganzen Highlights an. Reden wir noch über Ghost Cat Anzu und dann dürfen die Kollegen auch mal ran.
Genau. Da gibt es auch einen kleinen O-Ton vom Regisseur, einem der Regisseure, das war auch ein Duo, Nobuhiro Yamashita. Über das Verfahren der Rotoskopie.
So, das ja, ma, tatsächlich, この映画はトータルで10年ぐらいかかって作りまして、なぜかというとそのロトスコープっていう手法で日本で。
Es hat 10 Jahre gedauert, diesen Film zu machen. Anfangs war es sehr schwierig, das Budget zu bekommen, denn Rotoskopie ist keine gängige Technik in Japan.
この監督と2人で、ロトスコープで作って、それでなんとなくこう実写がアニメに変換するっていうのをこう経験。でもロトスコープという手法は実は古くから使われてる。
Die Technik der Rotoskopie ist recht alt. Disney hat das bereits genutzt. Es wird genutzt, um menschliche Expressionen wie zum Beispiel Tanzen besser einzufangen. die können Schauspielerinnen und Schauspieler nämlich sehr viel besser rüberbringen. Und dann wird die Interaktion mit der Animation vermischt. Rotoskopie wird oft in einen Topf geworfen mit Motion Capturing. Das sind in Wirklichkeit aber zwei verschiedene Konzepte. Für die Rotoskopie ist es essentiell, dass der Künstler oder die Künstlerin mit der Band, mit der Hand über den Film malt. Das macht Rotoskopie vielleicht auch so attraktiv.
Also vielleicht, um das Verfahren nochmal kurz zu erläutern. Rotoskopie bedeutet, dass man Realfilmaufnahmen von Personen macht. Ich glaube, im Fall von der Katze eine Person im T-Shirt mit einem großen Katzenkopf. Und dass dann die Bewegung auf dem Film quasi in die Animation übernommen werden. Und das andere Verfahren, Motion Capture, ist ja, dass die Leute mit Punkten beklebt werden und das im Computer umgerechnet wird. Mhm. Und ich glaube, für Schneewittchen hat Disney die Rotoskopie unter anderem verwendet. Also wirklich ein sehr altes Verfahren.
Mhm. Ich habe es, glaube ich, zum ersten Mal bei Scanner Darkly so wahrgenommen.
Ja, oder wenn man Ralph Bakshis Film kennt, Herr der Ringe. Also er hat ja nur den ersten Teil verfilmt. Da sind sehr viele Rotoskop-Geschichten drin, um auch Zeichen, Power, also Personenkraft zu schonen, weil das natürlich sehr aufwendig ist, Schlachtszenen en Detail zu malen. Und dann ist es einfacher, das abzufilmen und dann zu verfremden.
Drüber zu malen, ja. Genau, das ist der Regisseur Nobuhiro Yamashita von Ghost Cat Anzu, ein Slacker-Film, würde ich sagen, mit recht derbem Humor. Auch hier könnt ihr mal schauen, ob er vielleicht irgendwo mal auftaucht. Und kurzes Fazit. Svenja, dieses Jahr, 25 Jahre.
Hat sich gelohnt. Ich denke, ich gehe nächstes Jahr wieder hin.
Okay.
Also Sommer, Temperaturen in Frankfurt mit viel Nudelsuppe und Onigiri und sonstigen Leckereien und dazu japanisches Kino satt. Wunderbar.